die gekommen sind in diesem Gebets- und Segnungsgottesdienst. Wir wollen einfach uns Gott zur Verfügung stellen und fragen, wann segnet Gott uns? Und mein Thema, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, ich habe spontan weil hier die Botschaft auch geändert, Wissen geändert, musste ich Wissen ändern, denn weißt du, Weihnachten mag schöne Zeit sein, aber der Teufel schläft auch nicht Weihnachten. Der macht Überstunden. Und eine liebe Frau, die ich kenne die auch zeitlang in unseren Gottesdiensten kam, aber dann Kopf wurde verdreht von der wieder zurück in die katholische Kirche und wisst ihr, was dann passiert, wo der Teufel dann hinführt und was dann als Endresultat ist? Sie springt am Heiligabend zum Fenster raus. Verstehst? Deshalb, die Bibel sagt, schaue dir Ende an. Weißt du, es hat keinen Wert, nur mal mitgehen, dabei sein und dann sich segnen lassen, für sie beten lassen und dann wieder abdriften irgendwo und nicht dabei bleiben. Wer bis zum Schluss durchhält? Und nur weil vieles nicht so kommt oder der Teufel tut natürlich das Seine, verwirrt die Leute, verunsichert die Leute und dann so ein Ende und 5 Kinder bleiben zurück. Eine Mutter von 5 Kindern. Traurig. Traurig ist es auf der einen Seite, aber traurig ist auch, dass Menschen nicht kapieren und nicht merken, wenn man nicht Gott folgt, kann Gott uns nicht segnen. Mein Thema, deshalb habe ich auch mein Thema geändert, Gott segnet, was er kontrolliert. Gott segnet nur das, was ihm untersteht. Gott segnet nur das, was man ihm anvertraut. Gott segnet das, wo man dabei bleibt bis zum Schluss. Wer bis ans Ende beharrt, der wird selig werden. Aber nein, er weiß, bei euch ist nicht so feierlich. Das waren die Argumente, warum sie da nicht mehr gekommen ist und ihre ganzen Kinder mitgenommen hat in die katholische Kirche. Weil bei uns ist viel feierlicher, die Liturgie ist viel schöner und dieses Klimbim und Kerze und. Was nützt dir Kerze, was nützt dir das ganze Klimbim, wenn die Seele verloren geht oder nicht das Ziel erreicht? So, Gott segnet, was er kontrolliert, wo er zuständig ist. Weißt du, Gott ist nicht für alles zuständig. Gott hat nicht überall das Sagen, das ist die Tatsache. Er wird nicht überall gehört oder man überlässt ihm nicht alles. Weißt du, Herr, ja, im Wohnzimmer, das sollst du Herr sein, aber in die Küche, im Schlafzimmer oder im Keller, da hast du nichts zu suchen. Oder auf die Bühne, Dachboden. So, es muss uns selbstverständlich sein und einleuchten. Und ich denke, es muss uns auch ganz klar sein, Gott segnet nur das, was sein Eigentum ist und sein Eigentum bleibt. Weißt du, ich kann nicht Gott etwas geben und nach 5 Jahren nehme ich das wieder zurück und sage, nein, lieber Gott, ich mache lieber mein eigenes Geschäft. So, Gott will also verwalten und seine Hand haben bis zum Schluss. Und deshalb Lebensübergabe ist, dass wir Gott alles übergeben, ohne Rückversicherung, ohne Rückschein, ohne dass wir Rückfahrtschein haben. Also nur ein Weg, Herr, zu dir und dann alles andere lasse ich dann zurück und vergesse ich, was da hinten ist. So, Gott kann nur die führen und leiten, selig ins Ziel bringen, die ihm vertrauen. Und er sorgt für die, die sich ihm absolut hingeben. Also die nicht nur so eine halbe Sache, wischiwaschi Sache machen, sondern eine komplette Sache. Und so viele haben gut angefangen und sind gut mitgelaufen und gut mitgemacht und andere sogar noch mitgebracht und so weiter. Und dann sie selbst, haben sie den guten Weg verlassen, so wie Demas, er hat die Welt wieder lieb gewonnen. Der ist sogar Missionar gewesen, der hat sogar evangelisiert. So, es muss uns klar sein, dass Jesus nur das aufbaut, was ihm zur Verfügung steht. Und nur das segnet, was er angefangen hat, Projekte, die er machen darf und kann, wie er will. Er fördert nur sein Reich, seine Gemeinde, seine Kirche und so weiter und baut kein Menschenwerk oder irgendwelche große Menschenaktionen und so weiter. Dafür hat Jesus nichts übrig für die Welt. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwinden. Gott ist an Menschen interessiert, an seine Geschöpfe, aber er ist nicht an Sachen interessiert. Das mag uns schockieren jetzt, was ich sage. Gott ist nicht interessiert, ob mein Auto anspringt oder nicht, ob ich Parkplatz kriege oder nicht. Es gibt so viele Leute, oder die beten, Herr, schenk mir einen Parkplatz. Es geht nicht um Parkplätze, es geht um Seelen. Es geht um meine Seele. Was nützt es, wenn ich alle Parkplätze der Welt finde und meine Seele verloren geht? Es geht nicht um Parkplätze. Es geht nicht, dass ich Geld habe. Ich komme im Himmel braucht man das Geld gar nicht. Oder ein Konto oder Vermögen und so weiter. Es gibt so viele, die wollen nur Wohlstand, dass es wohl geht. Und wenn es ihnen nachher gut geht, wenn sie alles haben, was sie brauchen, gesund sind und so weiter, dann haben sie Gott vergessen. Es geht nicht um Gesundheit, es geht ums Heil. Heil ist Rettung der Seele in den Himmel, dass wir in den Himmel kommen. Also Gott ist der Mensch das Wichtigste. Was nützt es, wenn ein Mensch die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt an seiner Seele? Gott sandte seinen Sohn, um die Menschen zu retten. Er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. So heißt es hier. So, Gott wird nicht die Natur retten, die Städte retten oder rettet Deutschland. Gott rettet nicht Deutschland. Gott rettet die deutschen Menschen. Gott rettet rettet Berlin. Weißt du, er hat kein Interesse an Berlin. Das ist Stadt Stein oder Steine. Guck mal, er hat nicht die Pyramiden gerettet, er hat nicht Ägypten gerettet, er hat die Israeliten gerettet, die sich rausführen ließen. Er hat Menschen gerettet, die sich rausrufen lassen. Kommt und Gemeinde Jesu oder Glaubende oder Gotteskinder sind herausgerufenen, die herausgekommen sind. Also Gott kann nur das segnen, die aus diesem Weltsystem, was jetzt Babel ist oder wie wir das auch immer nennen möchten, retten kann. Weißt du, die Erde wird erneuert nachher. Gott schuf einen neuen Himmel und eine neue Erde. So, wir müssen nicht beten, Herr, rette jetzt die Eisbären und rette jetzt die Eisberge und rette jetzt die Alpen und dass die Gletscher wieder wachsen. Nein, die werden von selber kommen, wenn das Volk Gottes richtig steht, wo das Volk Gottes kommt, dann wird die Welt in Ordnung sein, die Erde wird ein Paradies sein. Da wird es keine Sahara mehr geben und da wird es keine Wüste Gobi geben und all diese Wüsten dieser Welt, die werden gar nicht mehr existieren, das wird alles Garten Eden sein. Gott wird wieder alles erneuern. Aber zuerst mal der Mensch muss in Ordnung werden. Der Mensch muss erneuert werden und deshalb, Gott segnet nur das, was ihm zur Verfügung gestellt wird. Die Erde gehört dem Herrn. In meiner Bibel heißt es, die Erde ist Gottes Fußschemel. Also, da ruhen seine Füße aus. Der Himmel gehört ihm auch. Alle Himmel können ihn gar nicht fassen. So groß und so mächtig ist er. Also, wir müssen nicht um die Dinge bitten, dass Gott die Sachen rettet. Gott muss uns Menschen retten. Denn der Mensch ist gefallen, nicht die Schöpfung. Und nicht die Tiere. Die Tiere sind nicht gefallen. Die Tiere haben nicht gesündigt. Die Tiere haben nicht sich gegen Gott versündigt. Aber der Mensch. Gott muss also den Menschen retten. Deshalb hat der Herr sogar den Esel genommen. Und der war nicht bekehrt. Und trotzdem ist der Herr dort aufgeritten. Und nach Jerusalem eingezogen. Also Gott segnet die Natur. Die Natur ist Gottes Eigentum. Und darüber verfügt er. Und die Natur dient dem Schöpfer. Die Schöpfung dient dem Schöpfer. Da ist gar keine Frage und keine Diskussion. Aber wie geht's mit uns Menschen? Gott segnet alles, was dem Menschen dient. Also die Schöpfung. Und er segnet die Tiere, er segnet die Natur, er segnet die Pflanzen, er segnet all das. Und er gab dem Menschen alles, was er braucht, was lebensnotwendig ist. Und Gott will auch jetzt den Menschen kontrollieren. Und das ist, worauf Gott jetzt kämpft und sagt, gib mir dein Herz, gib mir dein Leben, gib mir deine Gedanken, gib mir dein Gefühl, gib mir deinen Geist, gib mir deinen Willen, gib mir deine Wünsche. Und das alles soll jetzt Gott sich unterordnen. Gott segnet nur das, und jetzt halte ich fest. Also ich habe mein Thema ein bisschen geändert, aber ich gehe schon in diese Richtung, Segnung und Gebet, und wir werden beten, und ich bin eigentlich Gott dankbar. Leute aus Österreich haben gesagt, bitte beten Sie für uns, weil Sie gelesen haben, wir haben also Gebet und Segnungsgottesdienst aus Österreich und Schweizer Bergen, von den Bergen, die denken an uns, und wir segnen, wir möchten alle Menschen segnen, von hier soll Segen ausgehen. Alle, die Gott um Segen bitten, die kriegen Gottes Segen. Gottes Segen muss erbeten werden, sich Gott unterordnen. Also Gott segnet alles, was ihn verherrlicht. Die Weihnachtsbotschaft war, Ehre sei Gott in der Höhe. Ehre sei Gott in der Höhe. Und das, also Gott soll in der Höhe gelobt werden. Gott segnet alles, was der Ewigkeit dient. Das segnet Gott. Überleg einmal, mach dir Gedanken. Es dient das der Ewigkeit, was er jetzt segnen sollte. Du bereitest jetzt das vor. Wir beten manchmal, Herr, segne dieses Essen. Aber das Essen dient das. Das dient nur dem Bauch. Das Essen, wenn du in Wirklichkeit das nachdenkst, der Weg über die Zunge ist so kurz und dann müht man sich ab und redet man und studiert man die Rezepte und so weiter. Und zack, 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 in 5 Minuten ist alles verspeist. Wir sollten Gott danken fürs Essen, aber ob er das segnen soll, bin ich nicht sicher. Herr, Gott möge Gnade schenken, also wir sollten uns Gedanken machen, was soll Gott segnen? Gott soll sein Wort segnen. Gott soll die Gemeinschaft der Heiligen segnen. Gott soll das, was uns nach oben bringt, das soll gesegnet. Der Name des Herrn sei gesegnet. Ja, weißt du, dass der Name des Herrn soll groß gemacht werden, der Name des Herrn soll verherrlicht werden. Also Gott segnet all das, was uns den Himmel näher bringt. Natürlich auch das Essen. Das hält uns am Leben, damit wir Gott besser dienen. Weißt du, mit einem knurrenden Magen kannst du Gott nicht dienen und kannst nicht glücklich sein. Deshalb ist es auch, Herr segnet es. Aber eigentlich, wir essen viel zu viel alle. Wir sollten viel mehr beten und fasten. Vielleicht soll Gott das Fasten segnen. Auch das sollte gesegnet sein, das Fasten. Also, was der Ewigkeit dient. Gott tut nichts, und jetzt halte ich auch wieder fest, Gott tut nichts für den Teufel. Er geht nicht auf die Bitten des Teufels ein. Spricht zu den Steinen, dass sie Brot werden. Gott macht keine Showwunder, dass er damit die Leute sehen, guck mal, was ich für einen Glauben habe. Ich habe Krebs überwunden, ich habe Tumor überwunden, ich habe jetzt Diabetes überwunden. Weißt du, ob das wirklich wahr ist, ist eine andere Frage. Verstehst du? Aber dann, dass man sagen kann, ich habe das gemacht. Weißt du, der Herr hat's getan. Wenn was passiert, der Herr hat es getan und sonst niemand. Aber weißt du, die meisten Menschen möchten, ich habe geglaubt, guck mal, aufgrund von meines Glaubens. Oder Billy hat mit mir gebetet. Verstehst du, und es passiert? Nein, es passiert weder durch Gebet von X und Y, noch von sonst irgendjemand. Es geschieht allein durch die Gnade Gottes. Und das ist, worum es geht, nicht um Menschen. Und deshalb passiert so wenig, weil die Menschen immer die Ehre einstecken wollen. Ich habe nichts gegen Menschen, aber es geht um Gott. Es geht um Gott, dass Gott verherrlicht wird. Also der Herr macht nichts, was die Menschen verherrlicht, was irgendeine Organisation verherrlicht, was irgendein Instrument verherrlicht. Es geschieht alles durch die Gnade Gottes. Und Gott tut nur, was ihn ehrt. Und deshalb benutzt Gott manchmal einen Esel. Verstehst du, Gott benutzt nichtige, vergängliche Dinge, schwache Dinge, unwürdige Menschen. Da kommt doch jemand und zittert und legt die Hände auf. Kein großer Heilungsevangelist, aber der Geist Gottes ist da und er ist demütig. Ich bin nicht würdig, dass ich bete. Ich bin nicht würdig, dass ich dahin gehe. Ich bin nicht würdig, dass ich das ausspreche. Aber die Unwürdigen werden gesegnet. Was segnet Gott? Die Unwürdigen, den Demütigen. Denen schenkt er Gnade. Gott segnet das, was sich ihm unterordnet, was auf ihn hört, was ihm gehorcht, was auf ihn sofort reagiert, auf den Impuls. Der Herr hat mir gezeigt und dann gehst du hin, du hast Angst. Das ist so eine Panik. Aber du gehst im Glauben hin, weil Gott es gesagt hat, weil du nicht anders kannst. Das ist, was Gott segnet. Wo du dich überwinden musst, dein Ego überwinden musst, den alten Menschen kreuzigen musst. Du würdest nie hingehen und sagen, du, lass uns hinknien und beten. Aber du bist so demütig und du sagst, ja, das ist das Einzige, was noch uns übrig bleibt. Es muss uns also logisch sein, Gott segnet kein Fremdes, nichts, was fremd ist, kein fremdes Feuer. Das ist ihm sogar zuwider, ein Ekel. Er will damit nichts zu tun haben. Nur das, was er bestimmen kann, was er ins Leben rief, was er gepflanzt hat, das segnet er. Das, was er gesagt, kommt her. Die Erde bringe er hervor, das segnet er. Das, was die Erde nachher auf sein Wort hin hervorgebracht hat, was auf sein Wort hin herausgekommen ist, und die Erde brachte hervor. Und das hat er dann gesegnet. Also was segnet Gott? Gott segnet nur das, was durch sein Wort entstanden ist. Es werde Licht. Und was? Gott hat Licht gesegnet. Er segnet das Licht. Deshalb kann niemand gegen das Licht was anstellen. Das Licht ist stärker als die größte Dunkelheit. Er segnet das Licht. Er segnet das Licht. Alles, was er ins Dasein gerufen hat. Und deshalb ist die Frage, hat Gott die Sache ins Dasein gerufen? Ist es vom Herrn? Weißt du, da kommen Propheten und kommen Menschen, die bilden sich was ein und wollen andere ermahnen, andere ermutigen, andere runtermachen, andere belehren und so weiter. Und selber sind noch so weit hinten. Ist das vom Herrn? Weißt du, der Herr sagt, du bist zuerst dran. Du und dein Haus. Du und dein Haus. Nicht dein Haus oder die anderen. Nein, du bist zuerst einmal. Du bist der Mann. Weißt du, wir brechen schnell über andere den Stab. Oh, denk an David und was der Nathan ihm erzählte und sein Problem, seine Sünde. Der Mann ist des Todes schuldig. Wir verdammen schnell andere Menschen und eigentlich drei Finger zeigen auf uns selber zurück. Gott ist nur zu den Seinen gut. Er ist ein Egoist wahrscheinlich. Bitte entschuldigt mir, aber das ist so. Er segnet nicht fremde Leute, er segnet nicht fremde Kinder, er segnet nicht Menschen, die nicht zu ihm gehören. Mit denen will er nichts zu tun haben. Die lässt er laufen. Die übergibt er ihrem eigenen Schicksal. Er segnet nur, was ihm sich unterordnet. Was ihm übergeben worden ist. Was man ihm anvertraut hat. Er vergreift sich nicht in fremde Ämter. Er benutzt nicht fremde Autos und fremde Einrichtungen und so weiter. Das ist unanständig. Und Gott ist nicht unanständig. Er segnet nur das, was ihm gehört. Deshalb, diese Frage sollten wir immer nachgehen. Gehört die Sache Gott, dass er segnen sollte? Gehört es Gott? Nehmen wir das aus der Hand Gottes? Haben wir das aus der Hand Gottes genommen, mit Danksagung empfangen? Und dann, wenn du mit Danksagung empfangen hast, dann wird es gesegnet. Und das, was hervorkam, die ganze 7, 6 Tage in der Schöpfungsaktion, alles, was da hervorkam, nur das hat er gesegnet. Er hat nichts gesegnet, er hat nicht die Wüste gesegnet. Er hat das, was die Wüste hervorbrachte, aufgrund seines Wortes. Gott kommt immer nur zu seinem Eigentum. Die Seine sind ihm wichtig. Die sind sein Augapfel. Seine Kinder sind sein Augapfel über die Wacht er. Und wehe, wenn jemand so einen Augapfel Gottes antastet. Also hüte dich. Da verbrennst du die Finger, wenn du einen Augapfel Gottes antastest. Deshalb, die Gesalbten und alle, die den Heiligen Geist haben, nicht nur der Pastor. Weißt du, das sind manchmal Pastoren, die nehmen sich ganz groß raus. Ich bin der Gesalbte Gottes, tasse die Gesalbte Gottes nicht an. Weißt du, nein. Jeder, der Gott dient, ist ein Gesalbter. Jeder, den Gott berufen hat, ist ein Gesalbter. Jeden, den Gott gesandt hat, ist ein Gesalbter. Natürlich musst du wissen, ist er oder ist es nicht. Und an ihren Früchten erkennt man den Baum danach, ob da die Salbung ist, ob da gute oder saure Früchte wachsen. Das ist wieder eine andere Sache. Aber hüte dich, andere Christen, andere Kinder Gottes zu richten und zu verdammen. Wer bist du und wer bin ich? Gott sorgt für seine Kinder. Also ich kann nicht für alle Kinder sorgen. Als ich Vater war, meine 4 Kinder zu Hause war, ich habe für meine Kinder sorgen müssen. Und da habe ich schon genug Probleme, mit meinen Kindern zurechtzukommen, ihnen rechte Speise zu geben, sie richtig zu erziehen und so weiter. Stell dir mal vor, und der liebe Gott hat viel mehr Kinder als nur 4. Der hat Tausende und Abertausende zu ihm gehören. Aber lieber Vater. Jeder sagt aber lieber Vater. Und die muss er versorgen, und zwar bestens. Das ist keine leichte Aufgabe. Gott ist an der Ausbildung seiner Kinder interessiert. Also Gott segnet und kontrolliert, oder Gott segnet das, was er kontrolliert. Gott gibt für seine Kinder alles her, was er hat. Also er stellt alles zur Verfügung. Was mein ist, das ist auch dein, sagt der Vater, sehr großzügig. Er investiert alles in seine Kinder, alles, was er hat. Und deshalb wundere dich nicht, wenn Gott sich mit dir so individuell, persönlich beschäftigt. Also ich bin erstaunt, wie Gott sich dann mit den Kindern Gottes sich beschäftigt. Jeder nimmt er dann auf Seite und behandelt ihn und beredet ihn und betätschelt ihn und ermutigt ihn und stellt ihn wieder auf die Beine, greift ihm unter die Flügel und sagt, mein Kind, steh fest, gib dich nicht auf. Er ist sehr interessiert, dass du weiter wächst, dass du weiter vorwärts kommst und dass du alles bekommst, was er dir vorgesehen hat. Weißt du, der Herr möchte, dass du ein Professor wirst. Weißt du, was es ist, Professor? Dass du andere lehrst. Dass du anderen den Weg zeigst, Professor, ist nichts anderes wie nur Lehrer. Ein anderes Wort für Lehrer. Und wir sollen alle Meister der Schrift sein eigentlich. Jeder Einzelne. Du sollst eine Bibel kennen, deshalb beschäftigt er dich so, dass du die Bibel... Ach, da steht ja schon in der Bibel, was ich erlebe und was mir passiert ist. Also Gott kümmert sich um seine Kinder. Und Gott zeigt uns dann so Ereignisse, Tagesereignisse, was so ringsherum passiert. Guck mal, da kannst du was lernen. Gott ist für die da. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, was mir groß geworden ist. Gott ist für die da, die niemand haben. Die niemand haben. Die niemand versteht. An die niemand Interesse hat. Für die ist der Herr da. Also, wem dient der Herr? Um wen kümmert er sich? Die in Not sind, die ihn brauchen, die ihn anrufen. Rufe den Namen des Herrn an und du wirst gerettet werden. Das sind seine Kandidaten. Die im Sumpf stecken und um Hilfe schreien, Herr, und du siehst, dieser Petrus sinkt und so weiter, die Wellen werden immer größer und stärker, und Herr, hilf, und der Herr packt und holt ihn raus. Das sind seine Kandidaten, die sich in alles Mögliche verstricken und in ausweglose Situationen sind, anderen die Ohren abklopfen. Und dann, guck mal, das ist das letzte irdische Wunder Jesu, was er hier auf Erden tat. Er nimmt das Ohr von den Malchus und klebt wieder an und sagt, geh hin in Frieden. Weißt du, da sogar bei der Verhaftung Jesu, beim Verrat, beim Versagen der Jünger Jesu, passiert noch ein Heilungswunder. Ein übernatürliches Wunder. Also, bisher hat Jesus psychosomatischer Krankheiten geheilt. Hier hat er einen Unfall geheilt, das ein Mensch verursacht hat. Den Schaden wieder gut gemacht. Also, aber Petrus war Diener Gottes. Und Diener Gottes machen auch manchmal Schaden. Und hauen daneben. Wie jetzt dieser Petrus. Und versündigen sich. Stell dir mal vor, was passiert wäre. Malchus war dieser Anführer, dem Rat vom dem Pöbelvolk, das von den hohen Priestern kam. Er war der Anführer. Ah, der hätte den Petrus mitverhaftet. So, der Herr hat das Leben des Petrus gerettet, indem er hier ein Heilungswunder vollbracht hat. Gott ist gnädig. Weil Petrus hat ja dem Herrn gehorcht. Er wollte das Richtige und tat doch das Falsche. Er wollte ja den Herrn verteidigen. Er sagte, ich bin bereit, Herr, sogar für dich zu sterben. Er war bereit. Aber du siehst, Gott ist gut. Gott bildet selbst seine Kandidaten aus und versorgt sie und rettet ihre Ehre und bringt alles zurecht. Oh, der Herr hat ein gutes Wunder an diesem Malchus getan und Petrus ist aus dem Schneid draußen. Keiner tut ihm was. Und ja, lass ihn gehen jetzt. Lasst sie gehen, hat er dann gesagt und die Jünger durften gehen. Reich Gottes funktioniert anders als das System dieser Welt. Alles, was Gott gehört, ist gesegnet und bleibt gesegnet. Alles, was Gottes Eigentum, wo Gott drin ist, nicht wo Gott draußen ist, wenn Gott vor der Tür steht, Jesus vor der Tür, kann er die Gemeinde nicht segnen. Aber wenn der Herr Jesus in der Mitte, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, wenn sie da sind, kann er sie segnen. Gott selbst belehrt die Seinen, er zeigt ihnen den Weg, den sie gehen sollen, er erforscht sie, er ist es der Herr und er zeigt es, was falsch ist und was richtig ist. Du bist nicht der Richter, Gott ist der Richter, der Lebendige und Tote richtet, nicht nur die Lebendigen, sondern auch die Toten richtet der Herr. Und Gott ist es, der seinen Willen uns offenbart selber. Du kannst die Bibel studieren, du kannst beten, du kannst Bibelschule besuchen, alles, aber er ist, der uns die Augen öffnet. Er sagt, mein Kind, erkennst du nicht meinen Weg, erkennst du nicht meinen Willen, erkennst du nicht meinen Rat, Schluss für dein Leben. Er ist, der die Türen auftut und wie das zumacht. Er ist derjenige, der uns die richtigen Waffen in der Hand drückt und er sagt nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Worten und gesalbten Worten, gesegneten Worten, sondern wir kämpfen und die Festungen Satans niederreißen. Er zeigt uns, wie wir das machen. Da musst du dich nur hinstellen und es passiert. Oder wie die Israeliten einfach um Jericho 7-mal marschieren und dann passieren Wunder. Auf Gottes Art und Weise. Gott kämpft und Gott arbeitet ganz anders, was wir uns ausmalen und denken können. Gott will von Fremden nichts haben. Das ist der liebe Gott. Deshalb, ich bin auch nicht so dafür, dass Ungläubige uns was spenden. Ich stelle keinen Antrag an den Staat. Lieber Staat, bitte helfen Sie uns. Wir machen so soziale Arbeit. Wir machen keine soziale Arbeit. Wir machen Gottes Arbeit. Und wir brauchen nicht Unterstützung vom Staat. Wenn Gott uns nicht unterstützt, brauchen wir keine Unterstützung. Dann gehen wir auch so pleite. Mit Unterstützung oder ohne Unterstützung. Deshalb am Segen Gottes ist alles gelegen. Wo der Herr nicht das Haus bauen, bauen alle umsonst, die daran bauen. Und wo der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Das ist so wichtig, dass wir das erkennen. Es muss Gottes Sache sein. Und deshalb erleben wir weltweit so ein Fiasko in der religiösen Welt. Wenn ich dran denke an diese schöne Kristallkathedrale von Schuler, Robert Schuler, man muss sich das vorstellen, jetzt kauft die katholische Kirche diese Kathedrale und vermietet den Mann für ein Jahr jetzt mal, dass er wenigstens dort noch Gottesdienst halten kann. Das ist so, es ist doch paradox. Gott will sein Werk bauen, aber die Welt kauft die Kirchen auf, die Welt macht das, die Welt finanziert, der Staat finanziert und so weiter. Nein, Gott muss uns finanzieren, Gott muss uns tragen, Gott ist der Geber. Er sagt, mein ist Gold und Silber. Mein, nicht unsers oder nicht derer ihrs. Mein ist Gold und Silber. Und er lenkt Menschenherzen wie Wasserbäche. Das ist der liebe Gott. Erstaunlich, wer das macht. Und manchmal lässt er alles so runtergehen, dass man ganz abhängig wird vom Herrn, dass man sagt, also, wie soll das überhaupt noch weitergehen? Wer ist noch da? Wer bleibt noch da? Wichtig ist, dass Gott da bleibt, dass Jesus da bleibt, dass der Heilige Geist da bleibt. Gott geht auf ganz andere Art und Weise vorwärts. Er geht seine eigenen Wege, hat seine eigene Methode, hat seine eigenen Prinzipien. Er braucht unseren Zirkus nicht. Er braucht es nicht. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Dieser weltliche Satz, das kann sogar auf Christliche auch übertragen werden. Wer gesegnet ist, den Gedanken gebe ich noch ein Stück weiter, wer gesegnet ist, der bleibt auch gesegnet. Und wer ungesegnet ist, der kann alles machen, was er will, der bleibt ungesegnet. Deshalb am Segen Gottes ist alles gelegen. Egal bei dem Gesegneten, wie die Umstände sind, wie das Leben aussieht, was er hat und was er nicht hat, was passiert und was nicht passiert und so weiter. Egal was kommt, wie kommt, wo kommt, wenn der Herr da ist, es wird immer recht werden. Es wird alles zum Besten, sogar nach meiner Bibel. Sogar das Negative, das Schreckliche, das Katastrophale, das was... Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Daraus macht Gott noch das Beste. Egal wie groß die feindliche Übermacht ist, egal wie viel Hunderttausende von Widersachen kommen, oh, mit 300 Männchen, Gideon, das kannst du leicht erledigen. Das hat immer noch zu viel. Ich bin überzeugt, der Gideon hätte das allein erledigen können. wenn er mit nur 300 Leute hier die Schlacht geschlagen hat und 33.000 Soldaten in die Flucht schlagen konnte, also Feinde, die Midianiter, dann hätte, wenn er mit 300 kann, kann er auch mit 3. Da braucht er nicht diese Masse. Wir denken immer, nur die Masse macht es. Die Masse macht es nicht. Die Größe macht es nicht. Ein Wort von dem Herrn, vom Herrn, ein Wort von Gott und Tote stehen auf. Ein Wort von Gott, es werde Licht. Das ist das Größte überhaupt, was es überhaupt gibt in der Dunkelheit des Universums. Es werde Licht und plötzlich glitzert und glänzt und strahlt. Der Gesegnete, der bleibt gesegnet. Der Gesegnete, der kann nicht ruiniert werden, auch wenn er alles verliert und sogar in die letzten Kleider vom Leib gerissen werden. Der Gesegnete bleibt gesegnet. Ist hart. Unverständlich für die meisten, aber es ist auch egal. Ich möchte das verkündigen, was Gott mir zeigt. Weißt du, Abraham ist öfters pleite gewesen. Abraham kam öfters in Hungersnot, in Schwierigkeiten, in Bedrängnis. Oder David, Stadt abgebrannt, Frauen gefangen, das alles in Gefangenschaft und so weiter. Und Gott hat wieder alles zurückgebracht. Das ist der Herr. Und sogar noch mehr, als was er vorher verloren hat. Wenn Gott handelt, da staunt man nur. Aber David hat Gott gehört, auch wenn er bei den Feinden war, auch wenn er auf der falschen Seite gekämpft hat, auch wenn er nicht absolut im Willen Gottes war. Wer will mir sagen, dass David nicht im Willen Gottes war? Du bist von Anfang bis zum Schluss, wenn Gott seine Hand auf dein Leben gelegt hat, bist du immer im Willen Gottes, auch wenn du nicht im Willen Gottes bist. Gott arbeitet nach ganz anderen Methoden. Gott muss zuerst mal dem Saul seine Leviten verlesen. Gott muss zuerst einmal Saul zunichte machen und zeigen, das geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Zuerst erlebt Saul sein Untergang und dann wird erst David groß. Sogar in den Schwierigkeiten ist Gott herrlich. In den Schwierigkeiten ist Gott herrlich. Weißt du, Gott arbeitet anders. Zuerst kommt Finsternis, Dunkelheit, Probleme und so weiter. Gott sagt, ich will dich nicht verlassen. Wenn du diese Zusage Gottes hast, solange du dich an Gott erinnerst, erinnert er sich auch an dich. Und David hat den Herrn lieb gehabt. Abraham hat den Herrn lieb gehabt. All diese Männer, mit denen Gott Geschichte gemacht hat. Josef hat den Herrn lieb gehabt. Auch wenn er unten durch musste. Also ich kann euch sagen, tiefer als der Josef, dieser Patriarch, gegangen ist, ist wohl kaum von uns einer gegangen. Von seinen eigenen Brüdern nackt ausgezogen, in die Sklaverei geschickt und verkauft dort als Sklave. Aber Gott hat überall Geschichte gemacht. Du siehst, auch durch diese Umstände. Wie heißt es in der Bibel? Ihr gedachtet böse mit mir, aber der Herr hat es gut gemacht. Die meisten Menschen denken böse mit uns. Weißt du, sobald du anfängst, Gott zu dienen, denken die da dumme Gedanken. Fantasieren da irgendetwas und versuchen, einem das Bein zu stellen, versuchen, einem schlecht zu machen, einfach zu entmutigen. Die Leute merken nicht, dass sie selber sich kaputt machen dabei. Die merken das nicht. Die Brüder haben sich selber geschadet, als sie Josef da verkauften. Und sie haben gesagt, diesen Propheten zeigen wir da mit seinen Träumen und Gesichten, wo der da hinkommt. Segen ist, jetzt bitte entschuldigt mich, aber ich möchte auch weltliche Bilder nehmen. Segen ist für mich so etwas wie eine Tätowierung. Weißt du, was eine Tätowierung ist? Das kriegst du nicht mal raus aus der Haut. Da musst du dann die Haut abschälen und abschaben. Die kriegst du nicht raus und kannst ein bisschen bleichen. Aber der Segen Gottes ist wie eine Tätowierung, wie ein Brandmal. Das hast du und damit musst du leben. Kannst nichts dagegen machen, du kannst nicht abwischen, das kann man dir nicht rauben und das kann man bei dir nicht auslöschen. Und Gott hat die Seinen tätowiert. Im Alten Testament hat sie beschlagnahmt. Er hat seine Hand draufgelegt und die haben Gott gehört. Das war ein Zeichen. Gott hat an Kain ein Malzeichen gesetzt, an Kain. So ein Brandmal. Und wer Kain anrührt, an dem wird sich 7-mal gerecht. Auch wenn er böse war. Gott hat ein Zeichen an Kain gesetzt. Er ist gefallen. Und so weiter. Und Gott hat ein Zeichen gesetzt. Und das war tatsächlich, die Rache kam dann nachher, der den Kain umgebracht hat oder zerstören wollte. Ein Zeichen, dass niemand ihn antastet. Sogar einen Sünder, einen Mörder zeichnet Gott. Oder es gibt ein so Brandmal, ein unsichtbares Brandmal. Und Kinder Gottes tragen ein unsichtbares Brandmal in sich selbst. Sie gehören Gott. Keiner weiß es, keiner sieht es, keiner merkt es. Aber du selber und Gott, die wisst es. Ich gehöre dem Herrn. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Und dann sagt Gott, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Wenn du durchs Feuer gehst, ich bin bei dir. Wenn du in die Wüste gehst, ich bin bei dir. Und da können die ganzen Flüche nicht und die ganzen Verwünschungen nicht, die ganzen Dämonen, die können nichts ausrichten, weil du trägst das Brandmal Gottes in dir, das Signal, das Zeichen Gottes, du bist von Gott beschlagnahmt. Deshalb hat Gott auch im Alten Testament verboten, ihr sollt euch nicht tätowieren, das ist eine Schande und ein Verbrechen. Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Deshalb, im Alten Testament war das verboten, weil Gott wollte seine Kinder selbst zeichnen. Und wer ihm gehört oder wer nicht ihm gehört. Und weißt du, was die Kinder Gottes tragen? Heilig dem Herrn. Die tragen an der Stirn so heilig dem Herrn. Gott zeichnet die Seinen. Sie sind vom Herrn gebrandmarkt. Und weißt du, wenn du einmal gebrandmarkt bist, bist du gebrandmarkt. Und du wirst den Segen nicht mehr los, wenn du mit dem Segen Gottes gebrandmarkt bist. Wenn Gott dich, ich kann es nicht erklären, aber es ist etwas, dich hat was gepackt, dich hat was ergriffen und du bist es. Du kannst nicht sagen, warum, weshalb und wieso, aber du bist es. Du bist es. Du bist von Gott beschlagnahmt. Du hast, würde man heute sagen, den Segensvirus in dir. Und du wirst den Segensvirus nicht mehr los. Auch wenn alles anders ist. Du hast diesen Segenvirus. Der Gesegnete wird von Gott nicht mehr losgelassen. Das Gute verfolgt ihn. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und das hat der Junge geschrieben, als er in der Wüste Schafe hütete. Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang. Der lässt dich nicht mehr los. Über den Segen Gottes kann man lästern und sich auslassen, so viel man will. Und das tun nur die Leute, die keine Ahnung davon haben, was das wirklich ist. Und ich möchte sagen, denk nicht gering über den Segen Gottes. Und es ist so wichtig, einmal gesegnet werden vom Herrn. Weißt du, wir Menschen sind nur Diener Gottes, aber der Herr muss seine Hand auf uns legen. Die Hand des Herrn muss über uns kommen. Und diese mächtige Hand, die das ganze Universum hält, soll uns ergreifen. Weißt du, dann ist es egal, wo du lebst. Dann bist du wie eine Lotusblume, mitten in den Tümpel, mitten im Dreck. Mitten im stinkenden Wasser, da strahlst du Reinheit aus. Schaffe in mir das reine Herz, haben wir vorhin gesungen. Weißt du, und dann nimmst du nicht mehr alles an, sondern du stößt es ab und lebst ein anderes Leben. Der Gesegnete ist weise, also klug. Er sieht alles mit den Augen Gottes. Wenn du gesegnet bist, du siehst nicht mehr mit deinen natürlichen Augen. Du nimmst es nicht mehr mit deinen Gefühlen auf. Du nimmst mit einem ganz anderen Geist auf. Der Gesegnete fasst alles ganz anders auf. Du siehst in allem was Nützliches, was Gutes, was Brauchbares, was Verwendbares. Du siehst immer eine Wahrheit. Hier will der Herr was zeigen. Du siehst Zusammenhänge, wie das plötzlich zusammenhängt. Ihr gedachtet böse mit mir, sagt Josef, und der Herr hat alles gut gemacht. Dann rächst du dich nicht, vergilst nicht, dann kannst du großzügig vergeben, kannst sagen, also, guck mal, ihr dachtet, ihr schadet mir, aber ihr habt mir überhaupt nicht geschadet. Im Gegenteil, ihr habt mir gedient. Wenn ich nicht nach Ägypten gekommen wäre, wäre ihr alle verhungert. Es war Gnade Gottes. Das hat man in dem ersten Jahr nicht gewusst, in dem zweiten Jahr von Josef nicht gewusst und im zehnten Jahr nicht gewusst. Erst nach 21 Jahren hat man das erfahren. Weißt du, manchmal muss man einiges aushalten. Der Gesegnete muss manchmal was aushalten und verkraften. Der Ungesegnete ist dumm und blind nach der Bibel, macht Fehler am laufenden Band, selbst wenn er alles richtig macht, ist er doch falsch, verirrt sich ständig, vergreift sich ständig, verbrennt sich ständig. Das ist der Ungesegnete, der jagt am Ziel vorbei, ist gerade daneben, weil er das Ziel nicht trifft, ist kurzsichtig. Er sieht alles nur nach seiner Art und Weise, aber er sieht nicht, was Gott alles so gedacht hat, macht sich selbst lächerlich, blamiert sich selbst, schmeißt alles hin, gibt alles auf, rennt gleich davon. Aber der Gesegnete macht aus allem etwas. Ist erstaunlich. Hier hat mir jemand mal in Berlin mir ein Buch gebracht, aus dem Kriegsjahren hier, letzten Weltkrieg. Man kann aus allem was kochen. So wie die Deutschen. Doris, hast du das Buch irgendwo? Du musst es noch haben irgendwo. Hast du zurückgegeben. Aber das Buch, das ist so ein Patentbuch gewesen. So ein Patentbuch. Man kann aus allem was machen, was die Deutschen in den Kriegsjahren alles gemacht haben. Also Schokolade, verstehst du, nachdem der Blockade war und so weiter. Und Schießpulver dann auf ihre Art und Weise gefunden haben. Also, aber das war ein Kochbuch vorbeigehen. Aber was so eine Hausfrau alles machen kann. Aus nichts. Der Gesegnete ist gesegnet mit nichts. Wenn er nichts hat, er macht immer aus was. Nimmt zwei Brote, zwei Fische und fünf Brote, dankt und gibt es den anderen zu essen. Und da werden alle satt. Das macht der Herr. Der Gesegnete lernt sogar aus den Dummheiten des Dummen. Aus denen lernt er, aus seinen Fehlern. Herr, diese Fehler, die dieser Tor da, dieser Narr gemacht hat, die möchte ich nicht machen. Und so weiter. Und fürchte sich nicht, Fehler zu machen, denn er weiß, diese Fehler dienen nur zu meiner Aufbesserung. Der Gesegnete hat die Weisheit Gottes, schöpft aus ganz anderer Quelle, und er weiß, der Herr hat es zugelassen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es so gewollt und so weiter. Er kennt die Geheimnisse Gottes. Das ist der Mensch, das ist der Mensch, den Gott segnet. Alles, was Gott untersteht, der Gesegnete ist frei von allen menschlichen Zwängen. Er ist frei von allem Seelischen, von allem so Gefühlsmäßigen. Ja, heute fühle ich mich nicht gut. Weißt du, der Gesegnete ist gesegnet bei gutem Wetter und beim schlechten Wetter. Der Gesegnete ist gesegnet, egal wie die Umstände draußen sind. Noah war sogar in der Arche gesegnet. 150 Tage schwebte da um die Welt und kreist um die Welt, und ist in der Arche 150 Tage gesegnet. Weißt du, es regnet nicht mehr, aber er wird vom Herrn getragen. Ein halbes Jahr vom Herrn durchgetragen. Das will gelernt werden. Und Noah fand Gnade bei Gott. Weißt du, der Gesegnete ist gesegnet, wenn er beleidigt wird, ja, wenn er gekränkt wird, wenn er verletzt wird. Er ist immer gesegnet, er fühlt sich immer gut, zieht sich in Gott zurück. Gott ist meine Zuflucht, Gott ist meine Burg, Gott ist mein Schild, Gott ist mein Schirm. Er weiß, also, lass die machen, lass die schreiben, lass die dichten, lass die pfeifen, lass die zwitschern, lass die doch machen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Gott da ist. Und der Gesegnete fürchtet sich nicht vor der Dürre. Der Gesegnete fürchtet sich nicht vor Katastrophen. Der weiß, mein Leben ist in Gottes Hand und niemand wird mich aus seiner Hand reißen. Das ist der Gesegnete. Wenn du das weißt, dann lebe wohl. Der Gesegnete ist gesegnet überall und er gibt sich nicht auf. Weißt du, der wird durcheinander gewirbelt. Auch das Kind Gottes muss durch viel Trübsal gehen. Und das ist wirklich wahr. Die wird nichts erspart. Im Gegenteil, als Kind Gottes kriegst du noch eins obendrauf. Als Kind Gottes, da kriegst du noch Schlagsahne von Trübsal. Und du wirst noch bepackt. Und in dem allen überwindest du und du weißt, du lebst für die Ewigkeit, du gibst dich nicht auf, du weißt, das lohnt sich, du bleibst konstant, kontinuierlich, du bleibst einfach hier, das ist alles von der Ewigkeit, aus der Ewigkeit, für die Ewigkeit, du lebst für ganz andere Werte. Der Ungesegnete, der hüpft von Stück, der ist nur noch beim Springen ständig, kein Wunder, dass der Herzinfarkt kriegt am Schluss, weil er sich ständig, das ist nichts, jetzt versuch ich mal da und versuch mal dort. Ja, der weiß oft nicht, was er tun soll, aber der Gesegnete weiß, also ich ruhe in Gott. Der Gesegnete ruht in Gott. Und Gott segnete den siebten Tag. Ich bin kein Adventist und ich halte nichts davon, aber der Herr segnete den siebten Tag. Das ist so wichtig. Und ich denke, wir sollen in die Ruhe Gottes eingehen, nicht nur da am Samstag oder irgendeinen Tag da feiern. Einfach in die Ruhe Gottes. Ruhig bleiben, mal abwarten und Tee trinken. Mal ruhig bleiben, das geht vorbei. Nach jedem Regen gibt es Sonnenschein. Also, das ist ganz natürlich und ganz normal und ganz nüchtern. Nicht jetzt geht die Welt unter, Leute, jetzt muss man beten. Der Herr kommt bald. Nein, der Herr wird nicht so schnell kommen. Lass mal, wenn er kommt, ich möchte bereit sein. Das ist alles, was ich will. Mehr will ich nicht. Ich will nur bereit sein, wenn Jesus kommt. Und wann er kommt, ist mir vollkommen egal. Jetzt rechnen Sie, 2012 wird er kommen vielleicht. Und dann vielleicht auch, wenn es da nicht reicht, dass er kommt, dann vielleicht 2020. Lass doch die Spekulanten spekulieren. Er kommt zu rechter Zeit. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Da muss ich nicht mich verunsichern. Einfach in Gott ruhen. Und wenn er jetzt kommt, bin ich bereit. Weißt du, du bist bereit, wenn zwischen dir und deinem Schöpfer nichts dazwischen steht. Wenn zwischen dir und deinem Gott nichts dazwischen steht. Und bei den meisten steht was dazwischen. Da steht Ärger, Groll, Bitterkeit, Neid. Das sind so diese Dinge, die man gar nicht sieht. Diese versteckten satanischen Brandmale. Das sind die Dämonen, die ausgetrieben werden müssten. Neid, Zwietracht, Rebellion, all das so. Warum lässt Gott mir das zu? Weißt du, ich könnte auch heulen und sagen, warum lässt Gott mir das zu? Warum passiert mir gerade das, was mir passiert? Und so weiter. Oder, gut. Ich bin mal auf einer Evangelisationsreise, und ich habe mal gewesen, also fahr von zu Hause weg glücklicherweise habe ich großen Citroën gehabt, langen Citroën, den größten, den es gibt. Und ich fahre los zur Evangelisation für 3 Wochen und stehe an der Ampel und ich sehe, der hinter mir, der bremst nicht. Und ich habe Rot, ich muss stehen. Und dann lasse ich nur Kupplung los. Und ist egal, was jetzt passiert. Und plötzlich schiebt er den großen Wagen in sich zusammen. Und ich bin da drin, muss man mich da mit Schweißbrenner rausholen. Und dann sitze ich da und denke, lieber Gott, lieber Gott. Und jetzt gehe ich auf eine Missionsreise. Und dann, die wollten mich gleich ins Krankenhaus bringen. Ich habe keine Zeit fürs Krankenhaus. Ich muss jetzt ins Zeltmission gehen. Zur Zeltevangelisation. Und da drüben war dann nachher eine Mercedes-Werkstatt, bin dort hingegangen und habe mir für die ganze Zeit, während ich die Evangelisation hatte, Mercedes gemietet und konnte mit Mercedes zur Evangelisation fahren. Und dann nachher kam nachher und jemand meinen Schrottwagen abgeschleppt. Verstehst du? Aber genau so ist es. Du willst Gott dienen und da ist der Teufel los. Und entmutig dich. Und zuerst habe ich gedacht, oh Gott, warum lässt du das zu? Ich bin doch auf dem Weg dorthin zu dienen. Glücklicherweise bin ich etwas früher weggefahren, weil ich wollte mich nicht in den letzten Moment dort ankommen. Und weißt du, du bist entsetzt manchmal, was der Teufel für Probleme dir in den Weg legt. Wenn du gesegnet bist, ist der Teufel los. Der macht Überstunden. Der Teufel versucht, dich zu knicken, aber Gott sei Dank, das glimmende Licht wird er nicht auslöschen und das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Der Herr weiß, du willst, du bist bereit. Er hat gewusst, Petrus ist bereit, mit mir zu sterben. Aber der ist zu schwach dazu. Gott weiß es. Und deshalb, lass dich nicht vom Teufel unterkriegen, dich entmutigen. Gott ist stärker. Der Gesegnete bleibt gesegnet, auch wenn Ungesegnetes auf ihn zukommt. Weißt du, alles, was auf dich zukommt, ist ungesegnet. So ein Unfall war ungesegnet. Ich habe den Unfall nicht gebraucht, nicht gefragt. Aber Gott sei Dank, dann habe ich nachher noch einen anderen Wagen, einen besseren Wagen kaufen können, neuen sogar. Aber zuerst einmal bin ich so entmutigt. Weißt du, der Teufel möchte dich nur entmutigen. Lass dich nicht entmutigen. Bleib gesegnet. Gott hat seine Hand auf dein Leben gelegt. Du verstehst vieles nicht. Ich verstehe auch nicht, warum das so und so ist. Ich weiß gar nicht. Als ich etwa so 10 Jahre alt war, da habe ich meinen Uropa besucht. Er war so Stundist, so Wanderprediger in Ostpreußen und lag im Bett krank. Speichel lief ihm aus dem Mund. War kurz beim Sterben, aber sehr alt. Und ich war sein ältester Urenkel. Und dann sagt er, also er hatte gehört, dass ich zu Besuch bin, und sagt, ich soll mal reinkommen zu ihm, zum Uropa. Und dann komme ich rein und dann sagt er, kannst du die Tür zumachen? Ich dachte, komisch, was will der Opa mit mir jetzt anstellen? Was will er mit mir machen? So, und die Tür, und dann schließt die Tür zu. Ich soll sogar die Tür zuschließen. Aber um Himmels Willen, was jetzt? Weißt du, als Bub denkst du alles Mögliche. Und mit Gott und Glauben habe ich nichts auf dem Hut gehabt zu der Zeit. So, ich war nur ein junger Bursche. Und soll die Tür zuschließen. Und dann soll ich zu ihm kommen. Dann sag, bück dich. Und dann bücke ich mich. Und dann legt er mir die Hände auf. Und schüttelt mich da und spricht irgendwas. Ich habe nicht kapiert, was er da überhaupt spricht. Aber der spricht und schüttelt da mit der Hand meinen Kopf und sagt, jetzt kann es gehen. Ich habe nicht verstanden, was er da gemacht hat. Jetzt kann ich gehen. Jetzt kann ich wieder die Tür aufmachen und kann wieder gehen. Als ich Christ wurde, habe ich verstanden, was da passiert ist. Mein Uropa hat mich gesegnet. Der hat für mich gebetet. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Dann haben meine Mutter gefragt und die Tanten gefragt, die dabei waren. Ja, was ist da passiert? Ich weiß gar nicht. Der Opa hat mich berührt und irgendwas gesprochen, aber ich habe es nicht verstanden. Du musst nicht verstehen, wenn Gott dich segnet, musst nicht alles erklären, dass du alles weißt. Ich habe auch nicht alles gehört, was er da gebetet hat. Ich kann heute auch nicht einmal zusammenbringen. Mehr will ich auch gar nicht. Der hat gesegnet. In 5 Minuten, wenn jemand dich segnet, in 5 Minuten oder 5 Sekunden, passiert so unheimlich viel. Da kommt der Strom Gottes in dein Leben, die Kraft Gottes in dein Leben, der Geist Gottes in dein Leben. Und plötzlich bekehrst dich. Und plötzlich wirst du Kind Gottes. Und plötzlich dienst du dem Herrn und hast Freude an Gott. Und jetzt, stell dir mal vor, jetzt predige ich schon über 40 Jahre und kann nicht mehr aufhören. Der Segen Gottes. Der Uropa, der hat mal nur im Winter gepredigt. So, wenn in die Gehöfte da, die Stundisten da, im Winter, wenn die Knechte dann nachher das Vieh versorgt haben, haben die da Bibelstunden gemacht. Und aus der Bibel vorgelesen und gebetet. Weißt du, wenn du glaubst, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Das ist Wort Gottes. Und deshalb genier dich nicht, Menschen zu segnen. Wir sind dazu berufen, den Segen zu ererben und den Segen weiterzugeben. Weißt du, am besten, du musst nicht viel Geschichten erzählen da und weißt du, der Heiland liebt dich, der Heiland ist so gut. Nein, nein, segne, nimm die Hand und sag in Jesu Namen, sei gesegnet. Das reicht mehr, das ist mehr als die ganzen frommen Sprüche, als die ganzen Bibelverse und alle guten Ermahnungen. Der Segen Gottes ist mehr wie jede Ermutigung. Der Segen Gottes ist mehr als irgendeine große Taten oder Revolutionen. Der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Du verstehst vieles nicht, aber der Segen Gottes. Als wir in unserer Stehstube in Stuttgart bei den Jesus People unsere Arbeit angefangen haben, wir haben nicht gewusst, wie sollen wir arbeiten. Was sollen wir tun? Was werden wir reden? Wie werden wir die Drogensüchtige und was weiß ich, was da für Problemfälle, die uns dann begegnen werden? Wie werden wir ihnen entgegentreten und begegnen? Und dann hatten wir eine Gebetsversammlung und dann hat der Herr durch eine Prophetie gesagt, segnet die Menschen, alle Menschen, die reinkommen, segnet sie. Und lasst niemand ohne Segen nach Hause gehen. Und dann haben wir die gläubigsten Menschen an der Tür hingestellt und die standen da und Gott segne sie. Darf ich mit ihnen noch beten, einen Segen sprechen? Und dann kurze Gebete. Der Herr segne dich, der Herr schütze dich, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Den Segen ausgesprochen. Und die kamen meistens, alle, die schon weglaufen wollten, die kamen wieder zurück und die meisten haben ihr Leben Jesus übergeben. Menschen übergeben ihr Leben Jesus erst, wenn sie gesegnet sind. Menschen berühren Gott und erfahren Gott und öffnen sich für Gott, wenn sie gesegnet sind. Die meisten sind gar nicht gesegnet. Deshalb, wir sollen ein Segen sein und den Segen weitergeben. Mensch, einfach die Leute segnen. Das ist doch nicht schwer. Der Herr segne dich, der Herr schütze dich, der Herr lass dein Angesicht über dich leuchten. Und einfach ein paar gute Worte sagen. Und die Worte, die du in der Kraft und Salbung Gottes in Schwachheit aussprichst, in Schwachheit. Nicht, also so spricht der Herr. Da haust du die Menschen in den Boden und Sumpf und Bodengrund. Nein, der Herr segne dich. Vielleicht sogar mit Tränen in den Augen. Du, das ist der schönste Segen, wenn Leute mit Tränen in den Augen jemanden segnen. Du, der Herr zeigt mir, der Herr ist so gut. Du, der Herr liebt dich. Ich verstehe dich nicht, aber Gott versteht dich. Und wenn wir das so reden, auch jetzt in diesem Fall, was ich von dieser Frau euch erzählt habe. Weißt du, und dann habe ich mit der Familie gebetet und habe gesagt, weißt du, sie ist bei Gott, sie hat Jesus angenommen und sie ist getauft, sie ist Jesus eingenommen, auch wenn sie Irrwege gegangen sind. Gott holt sie alle ab. Gott lässt niemand laufen, Gott hat eine lange Leine. Und wer weiß, was in den letzten Sekunden ihres Lebens passiert ist. Gott weiß alles. Und wir sind nicht ihre Richter. Und da konnte ich ein Stück weit die Familie trösten, der Familie Trost zu sprechen. Wahre Gläubige, die verlassen sich auf den Herrn. Wort Gottes ist mehr als nur die Bibel. Nur die Bibel, irgendein Bibelspruch, nein. Oder irgendein Wort aus irgendeinem heiligen Buch der Religionen, egal was für Religion du das nimmst. Weißt du, die Bibel, die muss lebendig werden. Geist und Leben. Meine Worte sind Geist und Leben, sagt der Herr. Wort Gottes ist mehr als nur die Beschreibung Gottes. Ein Wort vom Herrn. Weißt du, Gott segnet sein Wort. Und sein Wort ist lebendig. Geist und Leben, muss vorstellen, bringt dir auf die Beine. Das Wort Gottes ist nur für die Gesegneten da. Du verstehst, wenn du gesegnet bist, deshalb, du musst dich eigentlich zuerst mal dich segnen lassen, damit du das gesegnete Wort Gottes hörst. Das gesegnete Brot Gottes essen kannst und genießen kannst. Und Gottes Ansprache, Gottes Anrede begreifen kannst. Ohne den Segen Gottes schlagen wir nur ins Leere. Das ist nur eine Seifenblase. Wenn das nicht gesegnet ist, zerplatzt es. Weißt du, das ist nämlich der Grund, warum viele Menschen begeistert sind, das annehmen und die sind kaum um die Ecke, haben sie alles vergessen. Und die Vögel haben gefressen oder die Dornen und Disteln haben alles erstickt, weil es nicht gesegnet war. Es hat keinen Boden, kein Fundament gehabt, keine Grundlage. Gottes Wort will Leben und Geist sein. Weil Gottes ist, und deshalb denke ich, ist es mehr als nur ein Buchstabe. Es ist so die innere Stimme, dieses Navi. Weißt du, bei meinem Navi ist es so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ich geradeaus fahre, sagt das gar nichts. Denke ich, es funktioniert nicht. Aber sobald ich abbiegen muss und jetzt nach 300 Meter links halten oder rechts halten und dann, wenn du da bist, bitte abbiegen, abbiegen. Abbiegen. Weißt du, und so arbeitet auch das Wort Gottes. Wenn du an eine Situation rankommst, du hast das göttliche Navi, die innere Stimme, den Heiligen Geist. Und wenn es dann soweit ankommt, wenn du vor der Situation bist, dann abbiegen. Und sei nicht entsetzt. Und manche Christen kommen auch in der Seelsorge zu mir und sagen, der liebe Gott, rede zu mir nicht. Du fährst auf eine gerade Straße gerade, auf der Autobahn. Und da fährst du 150 Kilometer und erst bei der nächsten Kreuzung, wo du abbiegen musst, wird er sich wieder melden. Der Herr meldet sich rechtzeitig, glaub mir das. Der Herr meldet sich rechtzeitig. Du musst also nicht sorgen, Herr, rede. Bei dem Gesegneten redet er im richtigen Augenblick das richtige Wort. So, wer gesegnet ist, der hört die Stimme des guten Hirten, die Stimme des Herzens, der hört die Stimme der Liebe. Dieser Barometer schlägt aus und spürte die Kraft Gottes. Weißt du, der Gesegnete hat eine ganz andere Wahrnehmung. Ob du das glaubst oder nicht, wenn du nicht gesegnet bist, wirst du es nicht verstehen. Und dann sagst du, was ist das? Weißt du, der Welt muss man evangelisieren, der Welt muss man das Evangelium predigen, aber den Kindern Gottes muss man viel mehr beibringen. Dass die Salbung da ist, dass die Gnade Gottes da ist und wie die Gnade Gottes funktioniert und wie die Gnade Gottes arbeitet, das ist so wichtig. Wer den Heiligen Geist hat, in der Liebe lebt, das Wort Gottes in sich hat, der führt kein unnüchternes Leben. Der biegt doch nicht gleich, ja, da ist eine schöne Straße, da biegt man ab. Nein, der fährt geradeaus, bis sich das Wort Gottes meldet. Und das Wort Gottes erging an Propheten. Und die Stimme Gottes erging. Und so weiter. Weißt du, der führt ein besonnenes Leben. Der ist kein Ausgeflippter. Weißt du, es gibt heute so viele ausgeflippte Menschen. Vor allem christliche Menschen, charismatische, pfingstliche Menschen. Und so, ja, ja, ja. Nein, lebe konstant im Herrn. Wandle auf seinen Weg. Und höre seine Stimme, sein Wort, sei in der Versammlung. Du bist manchmal auf der Geraden. Und ja, und jetzt wartest 3 Tage. Und Saul von Tarsus musste 3 Tage in Damaskus warten, bis Ananias kam und ihm die Botschaft sagte, die er hören sollte. Weißt du, wenn Gott seine Hand auf jemanden gelegt hat, der ist harponiert, da kann Gott nicht mehr weglaufen. Der sitzt fest. Saul von Tarsus saß fest. Weißt du, du kannst machen, was du willst. Wenn Gott seine Hand auf dein Leben gelegt hat, bist festgefahren. Tut mir leid, aber ist es so. Du kannst dich wenden. Ich habe so oft, ich weiß nicht, es ist eine Krankheit. Weißt du, ich war gesegnet und Gott, wahrscheinlich hat der Opa schon gewollt, dass ich das Wort Gottes predige und Diener Gottes werde. Wahrscheinlich hat er das gebetet. Ich habe ein paar Berufe gelernt und in keinem Beruf war ich glücklich. In keinem Beruf, weißt du, ich habe Freude gehabt, ich habe Spaß gehabt und so weiter, aber ich war nicht glücklich. Und erst, wo Gott mich dann in seinen Dienst rief, dann habe ich plötzlich gespürt, ja, das ist es. Und seitdem bin ich im Dienst Gottes. Aber zuerst habe ich das probiert, dann wollte ich mal mit Krawatte und Anzug stehen da, dann habe ich Buchhalter gelernt noch dazwischen und mich umgeschult als Buchhalter. Wer sah aber dann nur noch mit Zahlen und Papierzeug da, das war nicht mein Geschäft. Ich wollte mit Menschen arbeiten. Dazu habe ich es irgendwie gespürt und nicht nur mit Maschinen. Aber weißt du, du siehst, du suchst deinen Weg. Was ist dein Weg? Dein Lebensweg, deine Lebensaufgabe? So geht's allen Menschen. Bis du zu dem Punkt kommst, wo du sagst, das ist es. Und dann, wenn du mich fragst, was bist du? Ich möchte nur Gott dienen. Wir tun nur das, was uns aufgetragen wird. Das ist von der Bibel. Der Gesegnete tut nichts Besonderes. Der tut nur das, was ihm aufgetragen ist. Manchmal evangelisiere ich, manchmal mache ich das. Das, was gerade vor die Hand kommt, was der Herr mir einem vor die Füße tut. Der Gesegnete macht nicht irgendetwas Spezielles, der ist ein Spezialist. Der ist ein Spezialist, der tut nur die Werke Gottes. Und Gott hat an einem Tag Licht geschaffen, an einem Tag das und am dritten Tag das. Weißt du, wer gesegnet ist, der ist immer flexibel. Der Gesegnete ist überall flexibel, der passt sich überall an. Und wenn du Gott dienst und der Segen Gottes auf deinem Leben ist, viele Christen sind nicht flexibel, die sind so festgefahren. Ja, wenn das nicht da ist, da kann ich nicht kommen. Ja, ich muss vorstellen, als ich in Indien war, ich habe in Indien so umdenken müssen, da sitzen sie alle auf dem Boden. Und da muss ich sogar auch auf dem Boden sitzen. Und weißt du, wenn du ein bisschen älter bist, ist es nicht mehr so einfach, auf den Boden zu kommen und wieder hochzukommen. Und dann rücken sie in so einen Saal wie hier, sind 600-700 Leute. Und die sitzen alle auf dem Boden. Da geht die Tür auf, dann rücken sie wieder zusammen. Und noch enger zusammen. Und am Schluss stehst du vorne. Und kannst nicht einmal stehen. Aber das muss gelernt werden. Weißt du, alles so, ich kann beides, sagt Paulus. Viele möchten Missionare werden, aber sie haben nicht den Segen Gottes, um Missionar zu werden. Da brauchst du die Salbung Gottes. Da musst du, ja, stell dir mal vor, du wirst irgendwo eingeladen und als Delikatesse gibt's Mäuse. Oder Ratten. Ja, geh nach Mongolei, unsere Geschwister hier. Also, ich habe eine mongolische Gemeinde hier gehabt, zeitlang. Ja, die essen sowas. Das ist Delikatesse, Festspeise. Das haben sie zu Weihnachten mir servieren wollen. Ja, in aller Liebe, die sind gut. Aber da weht es, lieber Gott, guck mal. Und du weißt, das ist kein Hase, das ist keine Ente, das ist keine, und das sind so kleine Tierchen. Und sagst, danke, Herr. Oder stell dir mal vor, du gehst nach Thailand oder China und so weiter und kriegst du Würmer. Guten Appetit. Weißt du, ein Gesegneter, der kann in allem sich bewähren, sich in allem beweisen und in allem behaupten. Der wird nicht untergehen. Ungesegnete Leute machen gleich ein Drama, eine Tragödie, dramatisieren alles und so weiter. Ungesegnete Leute können nicht die Sache nehmen, annehmen, akzeptieren, wie es gerade ist, und Gott abgeben. Das ist das Geheimnis des gesegneten Menschen. Der nimmt auf, das ist furchtbar für ihn, aber der weiß, der Herr ist mein Schild, mein Schirm, und ich gebe Gott ab. Herr, nimm du das, ich kann das nicht. Und ich kann, der Gesegnete, jetzt halte ich fest, und das ist, was Gott mir auch gezeigt hat, der Gesegnete kann alles schlucken. Sogar ein Kamel, wenn es sein muss. Ja, der Gesegnete kann alles schlucken. Und deshalb, du kannst selber prüfen, bin ich gesegnet oder nicht. Weißt du, da kann der sich hinsetzen und kann sogar die Dummheiten von irgendjemandem anhören und sagen, naja, Gott segne. Und vielleicht hat der Dumme auch was zu sagen. Und ich sage euch eines, Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, aber Kinder und Narren. Und das ist so, Kind, jetzt habe ich aus irgendwoher jetzt ein Video geschickt gekriegt, ein 4-jähriges Kind predigt. Stell dir mal sowas vor. Die setzen das Kind auf den Stuhl und stellen eine Versammlung und predigen eine Versammlung vor 100 von Leuten. Kriegt Offenbarungen, Gesichter. Ich muss mir vorstellen, das ist kein Pastor, hat nicht studiert. Das Kind hat Salbung. Aus dem Mund der Unmündigen habe ich meinen Lob zubereitet, steht in meiner Bibel. Also ich war erstaunt. Das Kind spricht ganz klar wie ein Erwachsener. Und predigt zu den Leuten. Guck mal, was würdest du sagen, was würden in der Zeitung schreiben, was würden die Christen sagen, was würden die Pastoren sagen, wenn wir hier in der Gemeinde ein Kind vorne auf dem Altar bringen und sagen, hier ist Prediger Kind, der Herr ist mit dir. Weißt, aber die Salbung ist es. Der Gesegnete ist schon im Mutterleib gesegnet. Johannes der Täufer wurde im Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt. Habt ihr die Weihnachtsgeschichte gelesen, gehört? Also im Mutterleib, mit dem Heiligen Geist erfüllt, bitte. Wenn das möglich ist, da wird doch so ein 4-jähriges Kind oder Mann oder Frau oder was das auch ist, sprechen können. Also, gesegnet ist gesegnet. Der Segen Gottes hört nicht irgendwo auf. Der Segen Gottes geht permanent mit uns weiter. Und was passiert, wenn wir nicht mehr gesegnet sind und nicht mehr im Gottes Willen sind? Weißt du, David hat den Saul nicht angetastet. Der hat gesagt, ich werde mich nicht am Saul vergreifen. Der Saul ist ein Gesalbter und der Saul, auch wenn er jetzt nicht mehr dem Willen Gottes ist, er bleibt Gesalbter. Das kann nur der liebe Gott machen. Und er hat sich nicht anvergriffen, ich werde den Gesalbten nicht antasten. Weißt du, wenn Pastoren nicht mehr dem Willen Gottes sind und nicht mehr dienen und die Salbung hatten und von Gott gerufen waren, weißt du, was sie für einen Beruf ergreifen? Sie werden die besten Versicherungsvertreter. Weil sie reden können, Leute überzeugen können und so weiter, wenn sie nicht mehr in dem Dienst Gottes sind, weißt du, aber sie bleiben von Gott berufen. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen für manche, die sagen, ja, der ist abgefallen, aber schau König Saul und David konnte warten, die Gesalbten Gottes können warten, bis Gottes Stunde kommt, bis Gott soweit ist, bis Gott mit dem Saul soweit ist, bis Gott mit dem David soweit ist, bis Gott mit den Israeliten soweit ist, bis Gott mit den Kananiter soweit ist. Der Gesalbte kann warten, der Gesegnete kann warten, der Gesegnete hat keine Hektik, der lebt für die Ewigkeit, von der Ewigkeit, aus der Ewigkeit, in der Ewigkeit. Das ist der Gesegnete, der kann ruhen, der Herr wird schon machen, der Herr wird schon zum Ziel kommen. Aber der regt sich nicht auf, dreht nicht durch. Gott offenbart sich nur gesegneten Menschen, die er kontrollieren kann, zu denen er reden kann, die ihn zuhören. Gott segnet solche Menschen. Gottlose, die geben sich gar nicht mit ihm ab. Und die Gottlosen sind wie Spreu, die werden zerstreut und so weiter, sind nicht beständig. Aber der Gottesfürchtige, der wird seines Glaubens leben, der wird nicht fliehen. Es ist so wichtig, dass du unter dem Segen Gottes bist. Dass dein Dasein von Gott hergerufen wurde. Dass du herausgerufen worden bist, dass du offen bist für den Heiligen Geist und dass du den Heiligen Geist in dein Leben hineinlässt und den Heiligen Geist reden lässt. Weißt du, die meisten reden immer selber, die erzählen dem lieben Gott die schönsten Geschichten. Aber lass Gott reden mal zu dir. Weißt du, Gott redet zu dir, wenn du schweigst. Und wir schweigen meistens gar nicht. Wir fangen an zu singen, zu jodeln und zu nervös zu werden. Sei offen für Gott. Erst der Heilige Geist bringt all die Segnungen Gottes in unser Leben. Und der Heilige Geist hilft uns, die Sachen auszupacken und zu verarbeiten, umzusetzen und zu gebrauchen. Der Heilige Geist, weißt du, was der Heilige Geist macht bei dem Gesegneten? Der erlöst uns von unserer Selbstsucht. Ja, ich muss das machen. Wir müssen das machen. Nein, der Herr macht es. Der Herr gibt das Wollen. Der Herr gibt das Vollbringen. Das ist das Leben und das Dasein des Gesegneten. Der Herr. Der Herr. Und weißt du, du bist gesegnet, du hast eine Berufung von Gott. Und ich bin überzeugt, jeder von uns hat eine Berufung von Gott. Und keiner sitzt unnötig hier. Keiner verschwendet seine Zeit. Weißt du, die Zeit, wo du hier verbringst, ist eine Zubereitungszeit. Für jeden Einzelnen. Denn wir haben große Aufträge und wir werden noch große Aufträge bekommen. Warte mal ab, wenn es irgendwo in der Weltpolitik, bei den Banken oder in der Wirtschaft oder so Turbulenzen gibt. Und es wird immer schlimmer. Ärmer, die Menschen werden immer ärmer und Arme werdet ihr noch bei euch noch genug haben. Die Not wird anheben, das Geschrei wird größer und dann sollst du deine Stimme erheben. Und Gott bereitet seine Heiligen zu. Und nicht nur, dass wir für die Welt zubereitet werden, das ist nicht das Primäre. Wir werden für den Himmel zubereitet. Und wir sind Salz aber in dieser Welt trotzdem. Und wir haben Licht, wir sind Licht in dieser Welt trotzdem. Aber letztendlich, die Zubereitung ist erstmal unsere Zubereitung zu Gott. Der Prophet Elia wird berufen. Der soll Reformation nach Israel bringen. Und was sagt der liebe Gott? Geh an den Bach und verbirg dich. Und da selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Ich muss vorstellen, das ist das Leben eines Gesegneten. Jetzt muss der Elia da am Bach sitzen, da wo er gar nicht sitzen wollte. Aber da sitzt er jetzt. Und da bei diesem Gesindel, bei diesem Raben. Bei diesem Geschrei. Weißt du, und da selbst habe ich den Raben geboten. Menschen gehorchen Gott nicht, aber die Raben gehorchen Gott. Menschen hätten den Propheten Elia umgebracht, der Ahab oder alle anderen. Aber die Raben, da selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Lass es dir gehen. Die Raben sind gehorsam, die Tiere sind gehorsam, die Schöpfung ist gehorsam dem Herrn. Und da selbst die Raben, aber du musst dort sitzen, wo die Raben sitzen, an ihren Nistplätzen, am Bach Krit. Da sitzt der gute Mann und wartet 18 Monate, oh Herr, und die Welt geht vor die Hunde. Und der Ahab und die Isebel, die treiben da ihr Unwesen. Und ich höre nur noch quak, 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 quak. Und er selbst, lauter Rabenlärm und Rabengeschrei. Aber weißt du, Gott hat gesagt, das selbst. Und jetzt muss er lernen, Gott zu gehorchen. Gesegnete lernen, absolut Gott zu gehorchen. Auch wenn sie denken, das ist nicht der richtige Platz für mich. Ich habe mich verhört. Elia wird gedacht haben, das ist kein guter Platz für mich. Und du denkst auch vielleicht, die Gemeinde hier oder jene Gemeinde, wo du bist irgendwo, das ist nicht der richtige Platz. Das ist schon der richtige Platz, selbst wenn lauter Rabenmütter da sind. Und Rabengekrächze da ist und von wegen Gesang, Rabenmusik. Weißt du, aber für den Mann Gottes ist es okay. Der Mann Gottes hält das aus. Der Gesegnete weiß, wie der Segen Gottes funktioniert, dass man Gott aufs Wort gehört, gehorcht. Wenn schon die Raben Gott gehorchen, wie viel mehr soll ich Gott gehorchen? Und da selbst warten auf die nächste Anweisung. Erst dann geht es wieder weiter, wenn ich die Anweisung von ihm habe. Gesegnete haben Anweisungen Gottes und die warten nicht, bis der Apostel da kommt und bis da irgendein Prophet kommt oder bis da irgendwie der hohe Priester einruft oder bis die Behörde einruft, bis Gott sagt, jetzt Elia. Der Gesegnete ist gehorsam, rebelliert nicht, widerspricht Gott nicht. Der Gesegnete unterwirft sich Gott und Gott segnet den Gesegneten. Dann musst du nicht mehr viel beten. Oh Gott, lass Feuer vom Himmel fallen, Vater, im Namen Gottes. Nein, der spricht nur Nicht mal das Vater, so lang wie das Vater unser, sogar sein Gebet ist noch kürzer. Und er betete und war ein Mensch wie wir und es sollte nicht regnen, es hat nicht geregnet und es sollte Feuer vom Himmel fallen und es ist Feuer vom Himmel gefallen. Weißt du, er hat gelernt, auf Gott zu hören. Und der Gott gehorcht, dem gehorcht auch Gott. Dem gehorchen die Naturkräfte, dem gehorcht das Leben, dem gehorchen die Umstände, dem gehorcht alles, weil er Gott gehorcht. 18 Monate und nochmal 18 Monate muss er lernen, Gott zu gehorchen. Da selbst. Er konnte nicht aussuchen und sagen, lieber Gott, ich möchte lieber da hinten nach am Roten Meer irgendwo hingehen. Nein, zu der Witwe nach Sarepta. Und da selbst habe ich einer Witwe gesagt, dich zu versorgen, die selbst am Sterben, die sammelt selbst Holz, um die letzte Henkersmahlzeit sich zuzubereiten. Und da selbst habe ich den Raben geboten, der Witwe geboten, dich zu versorgen. Du musst lernen zu gehorchen als Gesegneter. Und es ist ein gewisses, ja, Überwinden, innere Überwinden. Ich gehorche, Herr. Gott fordert unseren Gehorsam. Wir müssen nur einfach lernen, unter Gott zu stehen. Gott segnet das, was unter ihm ist. Und deshalb ist, als Elia dann zu Ahab kommt und von dem Feuer da, der Feuer vom Himmel holt, und dann sagt er, und es wird nicht mehr regnen. Unter dem Gott, unter dem ich stehe, dem ich diene, der Gott ist, der hinter mir steht, der über mir steht. Ich stehe unter Gott. Der Mensch unter Gott. Das ist so ganz arg wichtig, dass du lernst, unter Gott zu sein. Dann bist du gesegnet im Hof, dann bist du gesegnet im Haus, dann bist du gesegnet im Garten, dann bist du gesegnet im Wald, dann bist du gesegnet auf dem Meer, dann bist du überall gesegnet, wo du auch hingehst. Lies mal den Segen Gottes, was da dort im 5. Mose 28 und so weiter drin steht über die Segnungen Gottes. Dann bist du überall gesegnet. Wenn du rausgehst, bist du gesegnet. Wenn du heimkommst, bist du gesegnet, weil du unter Gott stehst. Was Gott kontrolliert. Und alles, was du machst, bist nicht gesegnet. Was ich mache, bin ich nicht gesegnet, was ich von mir mache. Und manchmal ist es so Grenzfahrt, was ist von mir und was ist von Gott. Manchmal ist es so, das überschneidet sich manchmal sogar. Manchmal ist es, ja, manchmal weiß ich gar nicht, ist es von mir, ist es von Gott. Ich muss es wissen, das kannst du, wenn ich selbst nicht mal weiß, wie wir wollen das andere wissen. Das musst du rausfinden, das Gefühl, dieses Feeling haben, ist das von Gott oder nicht. Der Segen ist nicht vererbbar, das muss jeder selber entdecken, jeder selbst erleben. Und jeder selbst muss dem Segen Gottes ein Flussbett geben, so einen Kanal, eine Leitung, wo der Segen fließen kann. Und wer an mein Wort glauben wird, wie die Schrift sagt, wer an mich glauben wird, sagt Jesus, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Von des Leibe. Gott sucht sich selbst die Menschen aus, die er segnen kann und die er gebrauchen kann, die er senden kann. Er ist dasjenige, weißt du, du musst nur stehen, musst ganz brav stehen. Stehen lernen, warten lernen, auf Gott warten lernen. Das ist das Geheimnis, wie werde ich gesegnet? Auf Gott warten. Einfach auf Gott warten. Wenn nicht heute, dann morgen, dann übermorgen. Weißt du, Gott segnet die Menschen, die sich nichts einbilden, die nichts mehr wollen, von denen die Welt nichts mehr will und die Welt nichts mehr gibt und die Welt nichts mehr braucht, die Welt abgeschrieben hat oder die sich nichts einbilden oder sich mehr brüsten. Jetzt guck mal, wir und so weiter. Gott segnet die Menschen, die nicht ihre Erfolge da erzählen, was sie alles gemacht haben in ihrem Leben inzwischen. Nein, Gott segnet nur das, was er machen kann und darf in unserem Leben. Gott selbst sucht sich seine Leute raus, seine Mitarbeiter, und er schult sie natürlich auch selbst. Und sie, das, was sie von der Welt gelernt haben, das ist wunderbar. Das kannst du vielleicht mit reinbringen, weil das Wissen auch von der Welt teilweise von Gott ist. Aber er schult seine Leute selbst, der Herr. So, am Segen Gottes ist alles gelegen. Nicht an unseren menschlichen Fähigkeiten und Tricks und Raffinessen. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Weißt du, manche verwenden so viel Psychologie und denken, ja, was so tun sie, so als wenn der Herr geredet hätte oder es vom Herrn kommen würde. Weißt du, das ist nicht Psychologie. Gott segnet nicht Psychologie. Auch wenn es aus der Seele kommt und seelisch ist vieles. Aber es muss vom Heiligen Geist geboren ist. Das, was von Gott geboren ist, das überwindet die Welt. In Haggai Kapitel 1, Vers 8, da fragt der Prophet, warum ist der Himmel verschlossen? Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, warum ist der Himmel verschlossen, warum regnet es nicht und so weiter. Warum Gott bei den meisten Leuten nicht mitmacht oder bei meisten Gemeinden links liegen, die meisten Gemeinden links liegen lässt und so weiter. Dann heißt es, ihr erwartet viel, aber es wird wenig daraus. Das ist so die Überschrift, wie ich das gesetzt habe. Und da heißt es, so spricht der Herr Zebaoth, achte doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Da soll mir etwas Angenehmes sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich sogar weg. Warum das, spricht der Herr Zebaoth, weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Das ist die Tragödie. Jeder sorgt nur für sich. Jeder denkt, Hauptsache ich werde gesegnet. Hauptsache ich bekomme was. Hauptsache ich werde was mit nach Hause nehmen. Hauptsache mir geht es gut. Du musst von dir weg, wenn du gesegnet werden willst. Der Gesegnete gibt den Segen Gottes weiter. Der sucht nicht. Ihr sucht nur, jeder kümmert sich um sein Haus. Nur er. Und darum hat der Himmel euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe alle Dürre gerufen über Land. Gott macht das. Nur weil die nur so egoistisch, selbstsüchtig sind. Nur ich. Deshalb bringt es kein Korn, kein Wein, kein Öl und so weiter. Und sogar die Viecher sterben aus. Und das Händewerk gelingt nicht, weil der Segen Gottes fehlt. Weil mein Haus wüst dasteht. Mein Haus, sagt Gott. Und dann jeder eilt nur zu seinem Haus und sorgt für sich, weil das Reich Gottes nicht an erster Stelle steht. Das ist es. Weißt du, wenn das Reich Gottes an erster Stelle steht, Reich Gottes ist ganz arg wichtig, dass das Reich Gottes ist, nicht Kirche, nicht Gemeinde, Reich Gottes, Gottes Sache, Gottes Werk, Gottes Plan, Gottes Wille, Reich Gottes. Wenn das an erster Stelle steht, dann wird alles andere zufallen. Dann funktioniert es. Weißt du, viele Leute wollen nur, dass ich reich werde, dass mir gut geht, dass ich satt werde, dass ich das erreiche und jenes erreiche. Nein, Gott soll zu seinem Recht kommen. Und wenn Gott sein Recht bekommt, dann werden wir auch Recht bekommen. Dann wird es auch uns gut gehen. Gottes Segen ist nur über das, was er kontrolliert. Und mein Haus ist leer und wüst, sagt der Herr. Wenn du gesegnet werden willst, beteilige dich an Gottes Werk, an Gottes Sache. Fange an, den Zehnten zu geben regelmäßig. Fange an, deine Gemeinde zu unterstützen. Fange an, für die Gemeinde zu sorgen. Fange an, für die Geschwister zu beten. Nicht nur zu kritisieren, zu beten. Das ist viel wichtiger. Fange an, für die Brüder und Schwestern zu beten. Egal, ob sie abstehende Ohren haben oder nicht. Weißt du, wir lieben nur die sympathisch sind. Wir sind Heuchler. Wir sollten die lieben, die Gott liebt. Seine Kinder. Bevor du gesegnet werden kannst, musst du dich ganz in Gott eintauchen, in die Gottheit, von Gott erfüllt werden, von Gott aufgehen und mit der Liebe Gottes erfüllt werden, in der Gegenwart Gottes stehen, mit beiden Beinen in der Gegenwart Gottes. Und erst durch die Gegenwart Gottes kommt der Segen zum Durchbruch. Dann bekommt der Segen die gewünschte Wirkung. Dann greift der Segen, spricht der Segen, dann offenbart sich der Segen, fängt an zu greifen, plötzlich bist du mitten drin. Und da heißt es einmal, und der Segen wird euch übernehmen, einmal in der Bibel. Der Segen Gottes will dich übernehmen, dass du nicht mehr anders kannst. Du wirst mitgerissen, wie von einer Flut. Der Gesegnete ist gesegnet, aber zuerst durchlebt er eine Zeit der Dürre, der großen Tiefen, der Anfechtungen, der Angriffe, der Verleumdungen. Das erlebt zuerst mal dort am Bach Krit, die bei der Witwe und so weiter. Er erlebt, dass er plötzlich so auf die Seite gestellt wird. Ja, mich will niemand, mich braucht niemand, mich ruft niemand. Und gerade das ist, Gott will dich gebrauchen. Deshalb ruft dich auch niemand, weil Gott an dir interessiert ist. Der Segen Gottes fließt durch die Gemeinde, so wie der elektrische Strom durch die Leitung. Der Heilige Geist fließt eben anders, als sich die Welt vorstellt, als es nach dem System dieser Welt ist, von oben nach unten. Nein, Gottes Geist wirkt von unten nach oben sogar. Und er fiel und erfüllte das ganze Haus. Gott arbeitet, und jetzt bitte halte ich fest, Gott arbeitet mit sich selbst. Gott arbeitet mit sich selbst. Er ist es, der das Wollen schenkt und das Vollbringen schenkt und alles kommt. Er wirkt mit seinen eigenen Mitteln, mit seiner eigenen Kraft, mit seinem Geist, mit seinen Knechten, mit seinem Blut, mit seinem Schweiß. Der Herr wirkt es. Er gibt das, alles was du brauchst. Und Gott benutzt nicht das Fremde. Gott benutzt nicht das Fremde. Oder das, was nicht von ihm kommt, was nicht durch seine Hände gegangen ist, was er nicht gesegnet hat. Er nahm die 5 Brote, er brach es und er speiste. Und deshalb sind sie auch alle satt geworden, weil es durch die Hände Jesu gegangen ist. Und was durch die Hände Jesu geht, durch die Hände Gottes geht, ist gebrochen. Wird ausgeteilt, da kriegen viele, da werden alle satt, das ist für alle was. Und da bleibt sogar noch was übrig, weil es durch die Hände Jesu gegangen ist. Und deshalb, Geschwister, Gott kontrolliert nur das, was durch seine Hände geht. Was er gegeben hat, was er genommen hat, was er getragen hat. Hier muss Gott die Kontrolle in unserem Leben jetzt übernehmen. Das muss er formen, uns belehren, uns tragen und führen und so weiter. Gott trat der Gemeinde hinzu und Gott hat die Gemeinde gebaut. Gott selber. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Gott segnet nur das, was er gepflanzt hat. Also er segnet nicht jede Pflanze da. Ja, wir sind froh, dass überhaupt was wächst, dass was aufgeht. Nein, wir müssen da nicht begeistert sein, dass was aufgeht und was passiert. Nein, Gott segnet nur das, was er selbst gepflanzt hat, was er selbst ins Dasein gerufen hat, was er selbst befohlen hat. Matthäus 15,13, alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen. Alle Pflanzen. Und deshalb wunderst du dich manchmal, da plötzlich, wo sind die geblieben, was machen sie? Oder wo sind sie geendet? Die waren nicht von Gott gepflanzt. Wären sie von uns gewesen, wären sie auch bei uns geblieben. Das ist ja auch die Wahrheit. Und die meisten Leute, die denken nur, der Herr trat hinzu. Aber der Herr ist der reinigt und heiligt. Und der Herr gibt allen Menschen Gnade. Gewisse Zeit gibt er Gnade. Und dann Apostelgeschichte 5, Vers 38. Der Gamaliel war ein guter, ja, weiser Lehrer. Da wurden die Jünger verhört und geschlagen und ja, dann haben sie diskutiert, was sollen wir mit den Jesus-Jüngern machen. Und dann sagte Gamaliel, und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist das Vorhaben oder das Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist das Werk von Menschen, wird es untergehen. Alles, was von Menschen ist, wird untergehen. Das hat der weise Gamaliel gesagt. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten. Und damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten. Und da stimmten sie ihm zu und riefen die Apostel herein und ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten jetzt so schnell wie möglich verschwinden. Also, ist die Sache von Gott, wird es nicht untergehen. Ist die Sache von Gott, wird es bleiben. Und so weiter, was Gott gesegnet hat, was Gott ins Dasein gerufen hat. Seit 2000 Jahren gibt es die Gemeinde Jesu. Und ihr lebt und freut sich bester Gesundheit. Auch wenn manche Irrläufer und Irrwege passiert sind dazwischen, immer wieder rote Farben geht es durch die Geschichte, immer wieder entstehen Kreise und Gruppen und Grüppchen und so weiter, die Jesus lieben, die Jesus dienen, die Jesus predigen, die Jesus nachfolgen, die Jesus verherrlichen. Manchmal so, manchmal so. Das, was Gott dient, das gebraucht auch der Herr und das überlebt auch. Alle Stürme und alle Krisen, das erreicht das andere Ufer. Da, wo Jesus drin ist. Da, in dem Boot, in der Sache, wo Jesus drin ist, kommt auch an. Auf der anderen Seite. Praise Gott. Lass uns aufstehen, lass uns Gott preisen und Gott anbeten. Wir wollen einfach in die Gegenwart Gottes jetzt hineingehen. Wenn jemand da ist und du sagst, ich habe ein Problem, ich möchte Gott suchen, ich möchte, dass Gott seine Hand auf meinem Leben legt. Und heute Abend ist eine Zeit, eine Gelegenheit. Wir möchten einfach Gott bitten, hab Erbarmen, Gott. Hab Erbarmen mit deinen Kindern, hab Erbarmen mit deinem Volk. Begegne deiner Gemeinde, deinen Kindern. Wir brauchen den Segen Gottes. Der Segen Gottes ist das, was uns alles gibt, was uns alles schenkt, was der Schlüssel zu allen Dingen in unserem Leben ist, der Segen Gottes. So könnt ihr vielleicht ein paar Takte Musik nur spielen, so ein bisschen auf der Gitarre klimpern. Und ich möchte einladen einfach, wenn irgendjemand da ist und sagt, ich möchte gesegnet werden. Ich bin so ungesegnet dieses Jahr gewesen. Ich bin durch solche Tiefen gegangen. Ich habe vieles nicht verstanden und verstehe vielleicht auch heute noch nicht. Aber ich möchte den Segen Gottes haben. Und ich möchte für dich beten heute. Wir werden jetzt die nächsten Tage noch viel, viel mehr beten, noch viel intensiver. Aber heute, wir nehmen uns Zeit. Herr, segne dein Volk, segne deine Kinder, trage deine Kinder, sorge für deine Kinder. Wenn jemand da ist, komm nach vorne, nimm dir die Gelegenheit wahr und ich möchte für dich beten.